Hallo und herzlich willkommen beim Deutsche Stimme Podcast. Liebe Zuhörer und Freunde, heute möchte ich ein Buch vorstellen. Die Rede ist von dem kürzlich im Deutsche Stimme Verlag veröffentlichten Roman Maler, die Wunderheilerin von Sascha von Eichfriede. Für die heutige Buchvorstellung habe ich auch direkt den Autoren selbst, Sascha von Eichfriede, mit an Bord für ein Interview. Hier folgt eine kleine Hörprobe zur Vorgeschichte des Buches und dann beginnt auch schon das Interview.
Nach dem Großen Krieg, in einer nicht mehr so fernen Zukunft, suchten die Menschen nach den Bruchstücken einer granitenen Tafel. Kluge Menschen hatten sie einst in einem Land aufgestellt, das den Namen Georgia trug. Wo das lag? Darüber hatte nur eine kleine Gruppe eine exakte Kenntnis. Diese Gruppe nannte sich Störche, denn im klimaneutralen Weltstaat bekamen die Mitglieder der Funktionselite der zweiten Entwicklungsebene, die im Dienst der Klimaretter standen, Tiernamen. Die Tiernamen sollten zum einen die Verbundenheit mit der Natur demonstrieren, zum anderen wurde immer ein Patentier gewählt, das Eigenschaften aufwies, welche charakteristisch für die Funktion waren und damit auch Vorbildfunktion hatten. Störche, weil sich diese Tiere so gut orientieren konnten und weite Strecken zurücklegten, weshalb die Störche auch die Karten für die Menschen schrieben und die Wegschilder aufstellten. Sie waren also die Geographen in dieser Welt. Die alten Karten, die noch aus der Zeit der Weißen stammten, verrieten den Störchen, wo die Tafel einst stand, woraufhin die Klimaretter die Geparden aussandten, damit diese die Tafel rasch finden und zu ihnen bringen konnten. Aber als sie dort ankamen, war sie dort nicht mehr. Nun brauchten sie die Hilfe der Füchse, um herauszufinden, wohin die Tafel geraten war, und diese wurden fündig. Der Legende nach hatten einst weiße Menschen, die es Gott sei Dank nicht mehr gab, im Großen Krieg die Tafel zerschlagen und die einzelnen Bruchstücke als Trophäen mitgenommen. Welch üble Freveler! Aber die Füchse fanden alle Bruchstücke und brachten diese zum Sitz des Weltklimarats in der Stadt 0101, die einst New York hieß. Es gelang den Klimarettern, die ursprünglichen 7 Regeln der Urklimaretter zu rekonstruieren. Diese 7 Regeln, aus denen sich alle weiteren Gesetze entwickelten, lauteten folgendermaßen. Erstens, halte die Menschheit unter 500 Millionen. Zweitens, lass Raum für die Natur. Drittens, steuere die Vermehrung weise. Viertens, vereinige die Menschheit. Fünftens. Regle Leidenschaft, Glaube, Tradition. Sechstens. Gleiche persönliche Rechte mit detaillierten Gesetzen aus. Siebtens. Lass ein Weltgericht herrschen.
Lieber Sascha, stell dich doch bitte kurz unseren Lesern vor. Wir haben ja gerade schon kurz die Hörprobe gehört zu deinem Buch. Wie alt bist du? Welchen Beruf übst du aus? Und warum hast du dich dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben? Und warum ist es unter einem Pseudonym erschienen und nicht unter deinem bürgerlichen Klarnamen?
Ja, also fangen wir erstmal mit dem Alter mal an. Das ist das Unangenehmste. Ich bin Ende 40. Ich arbeite im Baugewerbe, also in einer größeren Baufirma, und wir machen große Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt. Also ich sage jetzt mal, Betonieren eines Staudamms mal als Beispiel. Und dadurch komme ich natürlich auch viel in der Welt herum, und ich würde mal sagen, man kommt viel herum, nicht aus der Brille eines NGOs, der jetzt bloß in irgendwelchen Flüchtlingscamps ist und hier Leute heilt, sondern man kommt natürlich auch mit der Bürokratie in dem Land in Kontakt, mit Land und Leute und so weiter. Und dadurch hat sich in mir auch so eine gewisse Mentalität herausgebildet, mich da auch so zu positionieren, dass ich sage, Deutschland ist schon gut und da muss man was tun. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum ich ein Buch schreiben möchte. Also Themen gäbe es da in der heutigen Zeit sehr, sehr viele. Aber ich glaube gerade so dieses Klimathema, das ist ja ein Thema, das momentan eigentlich mit die gewaltigste Stoßkraft hat, was jetzt den politischen Gegner in Anführungsstrichen betrifft. Nennen wir sie jetzt mal Globalisten, Internationalisten, Linke etc. pp. Jetzt bin ich natürlich kein politischer Aktivist, der jetzt zum Beispiel einen Flyer schreibt und sich dann irgendwo in Berlin auf dem Alexanderplatz stellt und dann den verteilt, sondern ich dachte mir einfach für mich, für meine Person, für meine, das, was ich kann, schreiben, ist jetzt das Buch die naheliegende Option. So, Thema Pseudonym. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, die einfachste Antwort ist, ich habe einen blöden bürgerlichen Namen. Aber nein, es ist schon ein bisschen komplexer. Also Pseudonym, klar, wenn man jetzt ein politisches Buch schreibt, gerade wenn es gegen den Mainstream geht, macht man sich natürlich auch angreifbar, das ist klar. Also ich meine, man liest ja auch immer wieder in den Nachrichten von Leuten, die jetzt politisch hier aktiv sind, Leute von der NPD, Leute von der AfD etc. pp., die jetzt von dieser Hammerbande angegriffen werden oder von wem auch immer. Das kann ja überall herkommen. Aber wir brauchen ja noch nicht mal hier zu körperlichen Angriffen gehen. Das sind ja auch soziales Mobbing. Also wir leben ja in einem Staat, nicht wie der DDR, wo man dann vielleicht irgendwo in den politischen Knast kommt oder in Sowjetunion ins Gulag, sondern dieses System, in dem wir leben, das arbeitet ja viel subtiler. Das zerstört ja die Menschen eher so auf der sozial-ökonomischen Ebene. Also zum Beispiel, man kriegt Stress am Arbeitsplatz, man kriegt Stress in der Schule und so weiter. Und dagegen kann man noch nicht mal was machen, dagegen gibt es ja noch nicht mal einen Rechtsweg. Also meine Überlegung war, pass auf, ich möchte gerne eine Diskussion haben über das Buch, aber nicht über die Person. Also bleibt man mal schön anonym, weil auch der politische Gegner tut das ja auch ganz gern. Er lenkt die Sachargumentation ab auf Personendiskussionen. Also man versucht, ein richtiges Argument, zum Beispiel, wenn es durch ein Buch transportiert wird, auf einen Angriff auf die Person abzulenken. Da schau mal, der hat einen Pickel an der Nase oder der hat mal irgendwo, keine Ahnung, der ist mal besoffen, Auto gefahren und so weiter. Und da versucht man eben, die Person zu diskreditieren und damit auch dann das Sachargument. Und all das umgeht man doch recht gut mit einem Pseudonym. Kann man, das ist im Wesentlichen der Grund.
Ja, das kann ich absolut gut verstehen und auch unterstreichen. Soziale Ausgrenzung haben wir, glaube ich, alle schon erlebt wegen der vermeintlich falschen Meinung. Von daher ist es nachvollziehbar und ich finde es auch wichtig, dass es Menschen bei uns gibt, die trotz alledem halt erfolgreich sein können mit dem Beruf, mit der Familie, die Karriere machen können. Und das alles bleibt ja vielen, ja, Vollzeitaktivisten verwehrt. Und diese Leute sind aber für uns auch wichtig, weil da gibt es dann auch sicherlich den einen oder anderen Unternehmer, von dem das vielleicht gar niemand denkt, dass der sich bei uns bewegt, der dann aber wiederum Leuten von uns eine Arbeit gibt und so. Und da hängt ja auch dann so ein Rattenschwanz mitunter dran. Und von daher, also kann ich es absolut nachvollziehen, deine Argumentation, und finde das auch überhaupt gar nicht irgendwie schlimm oder so, sondern absolut verständlich. Ich würde dann zur zweiten Frage kommen. Also das Thema deines Romans ist ja so die Klimadiktatur der Zukunft. Das Buch würde ich so in Richtung Dystopie bezeichnen. Wie bist du auf die Idee gekommen, über eine Herrschaft von verrückten Klimahysterikern zu schreiben, die das Volk unterdrücken?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, diese Klimareligion, man kann der verschiedene Namen geben, Klimawahn, Klimahysterie, wie auch immer, ist momentan gerade das wohl mit gefährlichste und am stärksten mobilisierte Thema, das die Freiheit aller Menschen auf der Welt angreift. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Die Grünen sind ja schon lange als Verbotspartei bekannt. Das ist ja nicht ein Thema, das jetzt erst kürzlich entstanden ist, sondern die Grünen haben sich immer schon so geriert. Und zum Beispiel, ich nenne jetzt mal das Jahr 1993, da ist ein Buch erschienen von Dirk Fleck, das hieß Go, also wie Englisch gehen, GO. Das war auch so eine Dystopie, die dieses Klimathema aufgegriffen hat. Auch in diesem Buch ging es darum, dass ein Staat autoritäre und kollektivistische Züge aufbaut im Sinne des Klimaschutzes oder des Umweltschutzes. Allerdings, ich komme gleich noch dazu, inwiefern sich Mahler davon unterscheidet. Jetzt muss man mal sagen, gerade für dieses Buch Mahler war eigentlich der Hauptauslöser dieser ganze Hype um Greta, der so 2019 auf dem Höhepunkt war. Und ich muss sagen, als ich diese Figur, diese Kunstfigur, muss man ja sagen, die ist ja auch gemacht, ja, gesehen habe, da kam mir instinktiv auch als innere Stimme sofort dieser Begriff in den Sinn, falsche Prophetin. Und darüber wollte ich was schreiben. Ich habe mir gesagt, da muss was gemacht werden. So eine flache Kritik wie, schau mal, das kleine Mädchen hat ja doch eh keine Ahnung, das ist viel zu harmlos. Also da muss man schon komplex argumentieren gegen dieses ganze Konstrukt Klimagefahr oder Klimawahn. Und deswegen komme ich jetzt auch mal zu dem Thema, inwiefern sich jetzt Marler unterscheidet, wie zum Beispiel von anderen Sachen wie Go. Also die Klimareligion heute ist ja anders. Früher in den 90ern, da war, oder auch in den 80ern, da war dieser Umweltschutz, diese ganze Umweltschutzbewegung, das war eine Randgruppe in der Gesellschaft. Jetzt muss man aber sagen, heute ist dieses ganze Klimathema, das ist im Mainstream angekommen. Das ist heute, hat heute ganz andere Qualität. Heute springen Firmen, NGOs, auch ganze Staaten oder Staatenverbünde wie die UNO springen auf diesen Klimazug auf. Und dafür gibt es gute Gründe, weil diese globale Plutokratie, jetzt um mal ein verbindendes Begriff da aufzubringen, der hat den Klimawahn einfach als Werkzeug entdeckt. Ja, weil früher im Mittelalter gab es den Religionswahn und hat mit der Angst vor dem Fegefeuer Menschen geknechtet. Und heute ist das was Neues. Man geriert in eine Klimahysterie, aber als ein Werkzeug, ein Instrument, um Menschen wieder in Angst zu bringen. Das ist so, wie früher war es das Fegefeuer, heute ist es der verglühende Planet. Aber in beiden Fällen geht es darum, dass sich eine Gruppe von Mächtigen und deswegen auch dieser, was du vorhin gebracht hast, diesen Begriff Klimahysteriker. Diese Klimahysteriker, das sind die nützlichen Idioten, aber dahinter stehen ganz andere Leute, die ganz genau wissen, was sie tun. Die haben erkannt, was für ein Potenzial in diesem Klimathema liegt. Und das benutzen die jetzt eiskalt aus. Das ist ein Angstregime. Also es wird gewarnt, der Planet verglüht, 2 Grad noch und dann sterben alle. Und damit wird in allen Lebensbereichen ein Zwangsregime, eine autoritäre Struktur implementiert, die in jeden Bereich eingreift, wie man wirtschaftet, wie man sich reproduziert, wie man lebt und so weiter. Und dagegen ging es darum, einen Roman zu schreiben, der auf eine unterhaltsame, eingängige Form dagegen eine Botschaft transportiert. Wohin führt das mal?
Das waren auf jeden Fall sehr interessante Worte und eine sehr lange und gute Ausführung, die auch ja den Inhalt des Buches schon so ein bisschen anreißt und beschreibt. Ich habe sie ja gelesen und ich muss sagen, ich fand es schon also absolut flüssig und gut zu lesen und auch sehr spannend. Und
Dankeschön.
um, ja, gerne. Und um jetzt auch nochmal einen kleinen Einblick zu gewähren, gehen wir jetzt mal hin und hören einfach, was unser Sprecher uns vorgelesen hat zu dem Buch, nämlich den Abschnitt, so also wie Malers Geschichte beginnt. Und das kommt jetzt.
Marla lag auf ihrem Bett, das in einer der hölzernen Hütten ihrer Kommune stand. Es war kühl und es regnete stark, weswegen sich die meisten ihrer Schwestern in das Kommunenhaus zurückzogen. Dort brannte ein wärmendes Feuer und die Frauen aßen dort, redeten miteinander oder spielten etwas. Marla aber hatte sich mit einem Geschenk in ihre Schlafhütte zurückgezogen, welches ihr eine der Mütter vor kurzem machte: Papier. Das war rar und wurde normalerweise von den Mäusen mitgebracht, wenn sie aufs Land kamen, Notizen machten und manchmal etwas davon daließen. Und nicht nur das. Die Mutter besorgte auch noch einen Stift aus Kohle, mit dem sie auf dem Papier zeichnen konnte, denn das tat Marla so gerne und sie war auch sehr gut darin. Das Papier war zusammengebunden und es befanden sich eigenartige Zeichen darauf. Aber da weder sie noch die anderen Mädchen und Frauen lesen konnten, sagten ihr diese nichts. Außer vielleicht, die Medizinfrau würde ihr einmal verraten, was dort geschrieben stand, denn nur sie und die Oberin konnten lesen und schreiben, aber die waren immer sehr beschäftigt. Und die Oberin tolerierte Dinge aus früheren Zeiten nur, unterstützte aber niemanden dabei, sie zu verstehen.
Wie wir eben in der Hörprobe gehört haben, ist die Heldin deiner Geschichte Mala, ein Mädchen aus der niedersten Ebene im streng regulierten System der selbsternannten Klimaretter. Mala ist ein dunkelhäutiger Phänotyp. Wenn ich das Cover betrachte, würde ich sie sogar als Nafri bezeichnen. Seit den Silvestervorfällen ist das ja, sage ich mal, bei uns im Rheinland, wo ich herkomme, der gängige Begriff für Personengruppen aus Nordafrika. Witzigerweise hat die Polizei den bei uns auch benutzt und richtig einen auf den Deckel bekommen. Die Zeitungen hatten den anfangs auch benutzt nach den Silvestervorfällen. Und dann haben sie es aber wieder verboten bekommen, von wem auch immer, von ganz oben, und machen es jetzt auch nicht mehr und halten sich brav wieder an die auferlegten Du-darfst-Regeln als Journalist. Aber das nur am Rande. Zurück zum Buch. Die Klimaretter haben eine Art bunten Klimasozialismus mit Einheitssprache und einer gemischtrassigen Menschenmasse aufgebaut in deinem Buch. Helle Phänotypen scheinen wie ausgestorben. Man darf ja nicht so richtig über diese Thematik sprechen, aber ich nehme an, du hast dich ein wenig am Status quo derzeitig der BRD orientiert für das Buch. Kann das sein?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja diese Thematiken, wenn man allein die Statistiken anschaut, wie Deutschland ethnisch aufgebaut ist im Jahr 2050, da werden die Bio-Deutschen eine Minderheit sein. Natürlich steht dieser Minderheit nicht unbedingt jetzt eine geschlossene Gruppe gegenüber, die man dann Neudeutsche nennt, sondern das sind dann auch wieder unterteilt in Ex-Kurden, Ex-Türken und so weiter. Aber ja, so wird die Gesellschaft dann aussehen. Also es gab ja früher auch in den 90ern so Schlagworte wie Balkanisierung Deutschlands oder Brasilianisierung Deutschlands. Also das ist die Zukunft, und die Statistik gibt ja auch mir recht. Wenn alles weiter statistisch so läuft, dann kommen wir auch genau dahin. Also dann ist eben Marla ist so eben auch eine Neudeutsche, die hat dann eben aus allen möglichen Richtungen, schwarz, westasiatisch, also arabisch, deutsch und überall Einflüsse. Also sie ist, ich würde mal sagen, also ich habe sie mir während des Schreibprozesses und auch als wir das Cover gestaltet haben, vorgestellt als eben so eine Mulattin, ja. Kann man sich das vorstellen? Ja, ich möchte aber nochmal darauf eingehen, warum man so ein Thema wie, wo kommen die Leute her und weiß gegen schwarz oder wenn man überhaupt einen Gegenpol definieren möchte. Ich meine, dieser Roman verarbeitet, wie du ja schon selber in der Frage auch schon eingeläutet hast, aktuelle Themen. Ja, wir haben mindestens zwei wichtige Konzepte, die in dem Roman Platz finden. Das eine ist mal das Thema Umvolkung, das heißt eine gesteuerte Maßnahme, um eben den Anteil anderer Ethnien zu erhöhen. Und daneben eben auch das Konzept der Replacement Migration. Das hat ja mal die UNO und die EU ausgelobt. Ich meine, der Staat in Mala betreibt ja auch so eine Art Replacement Migration. Ja.
Ich glaube, die nennen das Resettlement, ne? Meine ich.
Also es gibt Replacement Migration, das Konzept heißt auch wirklich offiziell so, da geht es darum, dass man sagt, ja, die Industriestaaten haben zu wenig Nachwuchs und die Entwicklungsländer haben zu viel. Und dann ist es doch sinnvoll, wenn man eben so gesteuerte, kann man dann wiederum sagen, Resettlement dann macht, ja, und eben dann systematisch praktisch die Leute dann in die Industriewelt, also in die erste Welt holt.
Ja, wobei es ja der völlig falsche Ansatz ist eigentlich. Im Grunde sollte man ja eher die Leute animieren, dass es hier wieder quasi mehr Kinder gibt, damit man selber eben guckt, wo man bleibt, statt dann Fremde zu holen. Aber ja, das ist ja Wunschdenken von uns.
Das ist Wunschdenken, und das wäre die vernünftige Art und Weise, dass man auf organisches Wachstum setzt. Da braucht man sich jetzt zum Beispiel über kulturelle Differenzen keine Sorgen machen. Das erledigt sich über den normalen Erziehungsprozess und Aufwachsprozess. Aber man muss ja auch bedenken, die Zielsetzungen hinter dieser ganzen Geschichte sind ja ganz andere. Also da geht es ja gar nicht darum, dass man eine optimale Lösung findet, die jetzt für die alle Menschen sinnvoll ist. Hier geht es darum, eine Weltgesellschaft aufzubauen, und dazu dient das. Und vielleicht gehe ich nochmal drauf ein, wie das in Mahler, also ich habe ja in Mahler das mal so aufgegriffen. Mahler, zumindest ihre Freundin, kommt ja auch über so eine Art Castingshow in die zweite Ebene, also in die Stadt, also dann in die Stadt, in eine andere Schicht. Und so funktioniert es halt eben auch in diesem Staat, in der Marler lebt. Also die picken sich auch aus der großen Masse so die Goldstücke raus und transferieren die dann in die nächsthöhere Schicht. Das ist so eine Funktionselite aus hohen Beamten und Hofstaat der Klimaretter. Deswegen werden anhand solchen Beispielen ganz klar, hier werden aktuelle Themen verarbeitet, ja.
Ja, das fällt auch richtig auf jeden Fall beim Lesen. Ich musste immer wieder schmunzeln, weil ich dachte, ach, das erinnert mich so an heute. Das sind so Anspielungen gewesen, hier wie mit dem Hund mit Flex.
Ja.
Wo ich dann dachte, ja, geil, Waltraflex, ne? Aber okay,
Natürlich.
den kennt vielleicht nicht jeder. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr gerne lest, dann kauft euch unbedingt Waltraflex, Wanderer zwischen den Welten. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Du kennst das bestimmt.
Ja, er war ein Dichter, das war ein Kämpfer im Ersten
Ja.
Weltkrieg. Richtig,
Genau.
weil diese Romanfigur, dieser fahrende Händler, der ist ja für Maler so der Mittler, den Zugang zum Wissen der Weisen
Ja,
aufzubauen.
also wirklich perfektes Sinnbild. Das passt auch wirklich richtig gut jetzt zur nächsten Frage.
Ja.
Für mich hatte die Welt, in der die Geschichte spielt, schon also sowas Richtiges, so Cineastisches. Ich stelle mir das Buch so verfilmt vor, vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren, wenn wir die Chance haben, alles zu überwinden, was natürlich meine Hoffnung wäre, aber ich bin so eher Pessimist, was das angeht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Meine Meinung zählt da ja eigentlich gar nicht. Also auf jeden Fall stelle ich mir das trotzdem jetzt mal so vor, als würde halt jemand hingehen und das einfach richtig gut verfilmen. So, okay, Fritz Lang und Leni Riefenstahl gibt es nicht mehr, aber es gibt ja auch andere, die gut sind. Und wenn ich mir das dann so vorstelle, diese ja mittelalterliche, feudalistische Welt, so mit sozialistischem Anstrich, mit
Ja.
lauter Anspielung, so ähnlich wie Orwell das bei Farm der Tiere gemacht hat, nur eben aus unserer Sicht auf andere Themen. Ich stelle mir das total toll vor. Kulissenmäßig, man könnte so viel machen, was du da beschrieben hast, diese Schlösser, dann die modernen Städte, dann der Verfall und alles einfach, dann diese Kommunen. Ich glaube, das wäre bahnbrechend, das als Kinofilm. Und ich hoffe, irgendwann mal hast du das Glück und das verfilmt jemand. Wie lange hast du eigentlich daran geschrieben? Weil das ist so gut durchdacht, das muss doch ewig gedauert haben, bis du das zusammen hattest, oder?
Offen gesagt, nein. Also eher zu deiner Anmerkung mit der Verfilmung, also da wäre ich mehr als happy darüber. Also wenn jemand Interesse hat, das mal zum Drehbuch zu machen und zu verfilmen, also sprecht uns an, ja. Da könnt
Jemanden
ihr mir
viel
da,
Geld.
ja genau, möglichst hohes Budget, ganz klar. Nein, also ich glaube, das könnte man sogar mit einem kleinen Budget drehen, weil
Lost Places.
eben ein Lost Place irgendwie da auszustaffieren, gar kein Problem. Und irgendwie, da findet sich auch bestimmt noch irgendwie ein Vorbild, weil wir kommen ja nochmal zu diesem Mittelalter-Analogien kommen wir ja, glaube ich, später nochmal. Ich würde mal sagen, jetzt nochmal zu dem Schreibprozess, wie das abgelaufen ist. Also, die Inspiration war Ende 2019 da. Da war das aber noch ganz anders konzipiert. Da hatte diese Romanfigur eher Ähnlichkeiten mit Greta heute. Es wäre auch ein Roman geworden, der in der Gegenwart handelt. Es war so, dass der Roman als Plot, sage ich jetzt mal, da wäre jetzt diese Klimarettungsleitfigur à la Maler gewesen, die ihre Karriere macht, die gemacht wird, aber auch einsteigt, sich auch machen lässt. Und irgendwann merkt sie, dass sie eigentlich benutzt wird. Ja, dass dieses Klimathema eben gekapert worden ist von Leuten, die das einfach nur benutzen wollen, wie ich vorhin schon sagte, mit der Angst vor dem Klimafegefeuer eine Diktatur zu errichten. Und das war die erste Idee, aber ich hatte irgendwie, bin nicht davon abgekommen und dann hat es sich Anfang 2020 schon was Neues entwickelt, eine andere Richtung entwickelt. Weiterhin war die Idee, eine Frau als Hauptfigur zu haben. Aber dann war die Idee eher da, nicht über Greta zu schreiben, sondern über eine Anti-Greta. Also genau das Gegenteil. Praktisch ein Mädchen, das beendet, was Greta mal vor vielen, vielen Jahren mal angestoßen hat. Zum Gegenpol. So, und dann war der Roman auch schon Mitte 2020 geschrieben. Also der war in seinen, das war relativ, ging relativ schnell.
Wie, wie, wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, du arbeitest also wahrscheinlich richtig viel, wenn ich mir das jetzt so
Ja.
überlege. Durch die Welt wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ja.
Und dann für eine Baufirma. Wie hast du das denn geschafft in der Kürze der Zeit? Das Buch ist ja jetzt auch nicht gerade so wie so ein Kaplakenband mit 80, 90 Seiten, sondern schon also ein normaler Roman.
Ja, also muss natürlich sagen, das, was dir heute vorliegt, ging natürlich schon nochmal durch einen Prozess von viel, viel Durchlesen, aber so viel verändert hat sich jetzt nicht. Es ist halt optimiert worden im Sinne von Sprachgebrauch und von Fehlern korrigieren, dass es halt eben ein optimaler Roman wird. Aber ja, wie habe ich es gemacht? Ich meine, man darf nicht vergessen, da hat es auch schon mit Corona angefangen. Das war ja
Da war
so.
was. Ja, ich
Also
habe schon wieder verdrängt.
es ging schon die ersten Corona-Warnungen zu der Zeit um die Welt. Und auch da hatte ich schon sowas, es gab auch schon so erste Lockdowns, nicht Lockdown, sondern eben bleibt mal zu Hause. Und manches kann man eben, dann habe ich auch mal Urlaub genommen, ne, und so weiter. Und ich habe mich hingesetzt, weil ich man muss auch sehen, wie man schreibt. Also ich habe einen sehr systematischen Schreibansatz. Ich baue mir ein Gerüst auf und weiß und habe eine Kapitelstruktur schon vorher im Kopf und wie das sich das entwickelt. Also das heißt, erstmal baue ich ein Gerüst auf und weiß eigentlich schon vorher, wie es endet. Also das Anfang und Ende stehen schon.
Ja.
Und dann füllt man den Rest mit Inhalt. Also so geht es relativ schnell. Also das
Ja.
war, ja,
Ich kann mir das so ungefähr vorstellen, weil ich ja
ja.
natürlich auch schreibe.
Ja.
Wobei bei mir ist es so, ich mag lange Stücke nicht. Auch lange journalistische Stücke sind mir im Grunde nicht lieb. Ich mag lieber die kurzen, präzisen, auf den Punkt gebrachten Texte. Wenn ich mal was Längeres schreibe, dann ist es immer schon so ein bisschen Kraftaufwand. Dann zieht sich das wie Kaugummi und ich finde es schnell langweilig. Also es hört sich komisch an, obwohl ich eben auch gerne Bücher lese. Aber ich könnte mir das jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben. Nicht, weil ich jetzt den Inhalt nicht wüsste oder nicht kreativ bin in Ideen. Aber
Ja.
mich wird es im Schreibprozess, glaube ich, nerven, dass ich immer nur an demselben schreibe. Ich brauche Abwechslung und ich bewundere jeden, der das Durchhaltevermögen besitzt, ein Buch zu schreiben. Ich bin auch total neidisch drauf. Ja, aber so sind die Menschen unterschiedlich.
Ja, ist klar. Also ich muss auch sagen, wenn das Thema, wenn ein, wenn man muss auch für das Thema brennen. Also ich könnte keine Auftragsbücher schreiben. Also ich könnte jetzt nicht hergehen und einer sagt zu mir, schreib mal über, keine Ahnung, Rosa Luxemburg, eine fiktive Biografie oder so, oder keine Ahnung, irgendwie so ein Historienroman über Rosa Luxemburg. Das Buch würde ich wahrscheinlich so schreiben, dass es den Auftraggebern nicht gefällt. Aber man muss schon an was schreiben, wofür man brennt. Also das Thema muss für das Thema brennen. Weil dann ist auch eine Grundmotivation da. Und wenn dann noch die Ideen da sind und man weiß eigentlich schon, was man sagen möchte. Klar, so ein paar Ideen, die haben sich auch erst aus dem Schreibprozess herausgeboren. Zum Beispiel, also ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, ja, aber zum
Ja,
Beispiel.
ja.
Na, da muss man ein bisschen aufpassen jetzt, aber zum Beispiel, welche Figuren dann nochmal auftreten. Ne? Da merkt man, hey, jetzt bräuchte es nochmal eine neue Figur, damit das jetzt Sinn ergibt, ja, mal als Beispiel.
Ja,
Weißt du, wie ich meine? Das ergibt sich manchmal erst aus dem Schreibprozess raus, so, hups, jetzt bin ich mal in so einer Sackgasse gelandet, jetzt muss ich wieder zurückfinden auf den ursprünglichen Weg und da muss man so einen Plot im Plot nochmal drehen, um wieder zurückzukommen.
Wobei das gar nicht gekünstelt wirkt. Also das wirkt insgesamt alles komplett rund. Also fand ich so. Und ich, also ganz ehrlich, also ich lese ja auch viel normale Sachen, die gut sind, oder auch vor allen Dingen so ältere literarische Sachen. So von, weiß nicht, von Hesse eben bis Flex. Und ich finde, also rein literarisch betrachtet, finde ich, ist das neben Hermann. Hermann hat mir auch sehr gut gefallen, was im Sturmzeichen Verlag rausgekommen ist, finde ich das eins der besten Bücher, so die ich bis jetzt so gelesen habe, die auch so einen politischen Anstrich hatten, gewissermaßen. Also
Herzlichen
ich finde
Dank.
schon, ja, auf jeden Fall, bitte. Du hast da auf jeden Fall so bei mir eine Punktlandung mitgemacht. Und ich hoffe, dass viele das lesen und nicht einfach sagen, so, ja, das klingt so wie der Medikus, die Wunderheilerin oder so, und dass sie dann sagen, so, nee, ist jetzt vielleicht nicht so mein Thema, sondern dass die wirklich genauer hingucken und dahinter auch gucken, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Und ich hoffe, die lesen das, weil das ist einfach total super zu lesen und macht einfach auch richtig Spaß, wenn man so die ersten Seiten durch hat und in die Geschichte reinkommt, finde ich, dann lässt die einen auch nicht mehr los. Da muss man das einfach lesen.
Freut mich sehr. Also ich hoffe ja auch vor allem, dass das auch junge Menschen lesen, die so in auch gerade vielleicht noch in der Friday for Future Bewegung sind oder zum Beispiel gerade noch, oder am Aussteigen sind oder Gefahr laufen, gerade reinzugeraten. Und ja, also ich freue mich, dass es bei dir gut ankam. Wie gesagt, alles hängt daran, ob man für das Thema brennt. Und das tue ich. Also das war mir wichtig, dieses Buch zu schreiben.
Weil es gibt so eine Nachbarin, das muss ich jetzt einfach mal erzählen, das passt da ganz gut
Ja.
zu. Das ist eine Linke, die wohnt mir gegenüber. Die weiß auch nicht, dass ich rechts bin. Alle anderen wissen das, die nicht, weil die hat einen Antifa-Aufkleber an der Tür und einen Fuck-Nazis-Aufkleber am Auto. Und habe ich mir gedacht, die muss das nicht unbedingt wissen, wie ich politisch ticke. Die hat erzählt, die hat auch mal in einer Kommune gewohnt und sowas. Habe ich mir gedacht, das verkneife ich mir. Ansonsten ist dieser Mensch mir total sympathisch. Und wenn ich was koche, bringe ich auch immer was hoch. Weil wenn die irgendwann mal rauskriegt, aus welcher Richtung ich komme, fällt die wahrscheinlich um, weil sie mich auch total nett findet. gegründet, ne? Und da mit der habe ich richtig über Corona diskutiert und habe dann auch gesagt, ich bin nicht geimpft. Und die hat gesagt, Mensch, du bist doch so intelligent, warum lässt du dich nicht impfen? Und dann habe ich gesagt, hör mal, das ist jetzt schon echt beleidigend. Hör dir mal selber zu, was du da gerade zu mir gesagt hast. Du setzt mich herab, weil ich mich nicht impfen lasse und sprichst mir deswegen ab, klug zu sein. Das ist richtig frech, ne? Das muss ich dir jetzt einfach mal so sagen. Dann hat sie nach 2 Tagen sich entschuldigt, hat gesagt, da hast du recht mit gehabt. Also die ist so ein bisschen reflektiert und mit der tausche ich manchmal auch Bücher. So Christian Kracht und so ein Kram hat sie von mir schon gelesen und Benjamin Stuckrad-Barre. Also wir verstehen uns eigentlich so gut und lassen Politik außen vor, also weil ich mache das extra, damit ich mit ihr nicht in Diskussion komme und sie nicht nachher meine Adresse weitergibt. Wir wissen ja, wie es läuft. Zum Beispiel. Ja, und da habe ich überlegt, aber wenn die Maler lesen würde, weil sie ja Büchern gegenüber aufgeschlossen ist, könnte sie vielleicht nochmal auf den rechten Weg kommen. Aber es ist mir einfach zu teuer, ihr das zu kaufen und in den Postkasten zu werfen.
So, schmeiße doch den Flyer einfach in den Briefkasten.
Das macht mir. Stimmt, ich habe noch einen mit der deutschen Stimme mitgeliefert bekommen. Vielleicht kommt sie dann auf den Geschmack, weil wenn ich sie nicht auf den richtigen Pfad führen kann, dann bezahle ich ja nicht ihr das Buch so. Das fällt mir gerade dazu ein, ja. Witzige Geschichte am Rande aus der Nachbarschaft. Ja. Aber fünfte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar, es wird ja viel gegen die alten weißen Männer gehetzt und da werden natürlich die Geschlechter gegeneinander aufgewiegelt und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht schwierig für dich war, als Mann einen Frauenbonus in dieser Zeit zu verteilen und eine Frau zu der Heldin werden zu lassen. Ich meine, mich hat das natürlich gefreut als Frau. Hätte mich vielleicht noch mehr gefreut, wenn sie nicht eine Mulattin gewesen wäre. aber nein, das passt schon. Das passt ja auch zum Buch. Aber war das für dich komisch? Hast du gedacht, oh, ob die Leute das bei uns jetzt annehmen, bei so viel Hetze gegen Männern auch, wenn ausgerechnet die Frau jetzt zur Heldin wird? Nicht, dass du dann so als Postfeminist oder so giltst hinterher?
Man kann ja Frauen auch mal in den Mittelpunkt rücken, ohne dass man jetzt sich gleich hinter eine feministische Agenda stellt. Also man muss ja mal sehen, Frauen haben ja auch genauso ihren Anteil an den Dingen in der Welt wie Männer. Klar, es gibt eine gewisse natürliche Rollenverteilung. Also wollen wir jetzt mal nicht, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht zu tief drin einsteigen, aber auch Frauen.
Ich verkrafte das.
Ja, ja. Nein, auch Frauen haben sich ja, man muss ja sagen, Frauen haben auch in der Vergangenheit schon öfters mal den heimischen Bereich verlassen und haben sich agitatorisch erfolgreich hervorgetan. Also man denke jetzt nur mal ins 19. Jahrhundert an die Suffragettenbewegung als Beispiel. Also es ist jetzt, ich glaube, nicht unnatürlich jetzt auch mal, man kann ruhig auch mal eine Frau in den Mittelpunkt stellen, das ist nicht unrealistisch. Das, und wir sehen es ja gerade, Greta funktioniert auch deswegen, weil sie eine Frau ist oder ein Mädchen ist, muss man ganz klar sagen. Also ein Bube.
Ah, ich verstehe, du wolltest die Feministin abholen.
Ja, selbstverständlich. Also das war auch ein Marketing-Thema gleich von Anfang an, ich spreche es offen aus. Frauen lesen eher Romane. Das heißt, die Zielgruppe Frauenkopf zu haben, ganz klar, war hier eine Idee. Also erster Punkt, ich habe es gerade gesagt, Frauen sind eher Leser eines Romans. Zweitens, sie sind ja in der grünen Bewegung sehr stark vertreten. Also gerade die grüne Partei ist sehr von Frauen beeinflusst. Das heißt, die anzusprechen mit der Botschaft, absolut wichtig. Und genauso war es wichtig in der Geschichte, weil es geht in der Geschichte auch darum, dass da ein Mädchen durch Ruinen rennt und sich überlegt, wo sind denn die Leute, die das mal aufgebaut haben? Ja, das kann auch nur eine Mulattin, weil man stellt sich mal vor, man hätte jetzt einen alten weißen Mann durch die Ruinen laufen lassen und er denkt sich dann, oh, was ist hier nur passiert? Und dann jammert der über das, was die Zielgruppe hier, Frau eher links stehend, die hört ja dem gar nicht zu. Also sie braucht ja jemanden, den sie sprechen lässt und auch annimmt. Also es ist, und das meinte ich vorhin mit dem Pseudonym, manche Menschen nehmen auch richtige Botschaften nicht an, wenn sie von der falschen Figur ausgesprochen werden. Egal, ob die inhaltlich richtig ist oder nicht. Also braucht man hier die richtigen Personen, auch wenn es ums Transportieren verschiedener Botschaften geht. Also war Maler hier, die musste auch, also die urteilt ja, die rennt durch die Ruinen weißer Städte in Europa, hier in dem Roman ist es München, und redet darüber und bestaunt das, weil diese Kultur, die da kaputt ist, ja viel weiter ist als die Gesellschaft, in der sie lebt. Selbst die oberste Schicht lebt nicht mehr auf diesem Niveau, wie es damals mal war. Also insgesamt ist ja diese Welt schon rückschrittlicher. Ja, man entdeckt ja nur noch technische Reste dessen, was da mal war. Also, und auch nur das kann eine Mulattin, weil nur sie kann glaubhaft das Lob aussprechen über diese Errungenschaften. Ein alter weiser Mann könnte es nicht, weil dann wird es gleich wieder heißen, ja, ist ja klar. Da kann er gar nicht anders reden.
Na klar, der von Eichfried ist hier ein Narzisst. Der hat über einen Mann geschrieben.
Natürlich, der hat praktisch sich 20, 30 Jahre altern lassen und der rennt dann durch die Ruinen und bla 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 und ach, das funktioniert überhaupt nicht.
Ich verstehe schon, was du meinst. So, das Buch hat ja schon so einen etwas düsteren Anstrich, sag ich mal, so ein bisschen. Alles
Ja.
ist deindustrialisiert, dann ja, spielt es in der Zukunft. Ja, Dystopie, habe ich ja schon gesagt. Die Welt vom Maler hat ja in Teilen auch was Mittelalterliches durchaus, weil ja alles irgendwie kaputt ist und Reste verwertet werden und so weiter und so fort. Ist das nun ein sozialistischer Staat oder ist es was anderes? Als was kann man das bezeichnen? Hattest du vielleicht auch Angst, dass es den Lesern so zu drückend sein könnte insgesamt? Ja, wegen diesem Grau, was da so durchscheint oder diesem Sepiaton, der mitschwingt in dem Buch. Also, das würde mich schon mal interessieren, ja.
Also, das wird jetzt eine komplexe Antwort, ein bisschen vielschichtiger. Also, du hast ja ein paar Fragen in einer gestellt.
Ja.
Gehen wir mal zuerst zum Thema Dystopie rüber. Also erstmal finde ich, ist es gar nicht so dystopisch, weil ohne zu spoilern, hier nimmt ja ein Mädchen durchaus nicht unerfolgreich den Kampf auf. Es ist dystopisch insofern, als dass man sieht, hey, wo ist das geendet? Wo ist dieser Klimawahn geendet? Und das soll es auch. Man darf wirklich eins nicht vergessen, die meisten Menschen, 90%, die lernen nur aus harten Erfahrungen. Und die lernen nur, wenn dieser Gestank der Situation wirklich schon, wenn man den Türschlitz nicht mehr abdichten kann vor lauter Gestank. Also das bringt nichts mehr. Es muss wirklich reindringen in die eigenen vier Wände. Und das den Leuten entgegenzuknallen, ist absolut gerechtfertigt. Weil über was hätte man schreiben sollen? Ich meine, die Merkel-Jahre waren die Jahre, in denen die Leute in Schlaflieder gesungen wurden. Alles wird gut. Das schaffen wir. Und macht euch keine Sorgen, das kriegen wir hin und es wird alles gut. Also diese Durchhalteparolen der positiven Art, das hätte ich niemals schreiben können. Das wäre Merkel gewesen. Und hätten die Leute dann die Botschaft mitgenommen? Nee, wenn die Leute irgendwie lesen, ja, alles ist super, dann schlafen die wieder weiter. Also man muss ihnen die Wahrheit in die Fresse hauen. Entschuldigung für die Wortwahl.
Nee, ich verstehe das. Also mich zieht auch sowas ja auch eher an. Also sowas, was so ein bisschen mystifiziert ist vielleicht auch. Und was so ein ja, Anstrich hat von so einer anderen Welt. Also, aber es ist auch, weil ich eine Frau bin, ne? Frauen stehen so ein bisschen auch auf Fantasy. Und ich
Ja.
finde auch doch, dass da so Elemente drin sind, die so in die Richtung gehen. Dass unheimlich viel Bildfläche, ne? Auf die man was projizieren kann beim Lesen selber, was du da eben bietest. Und ich finde das schon ziemlich gut. Und damit der Leser noch mal ein bisschen aus dem Buch selbst erfährt, lassen wir noch mal ein Stück vorlesen. Im folgenden Abschnitt des Romans geht es um die sogenannten Paarungsfeste. Übrigens auch ein sehr hartes Thema, fand ich im Buch aus Frauensicht schon sehr krass. Danach sprechen wir weiter über Maler, die Wunderheilerin. Ton ab.
Normalerweise sind Männer und Frauen in der Welt Malers getrennt. Sie kommen nur zu den Paarungsfesten zusammen. Als das Paarungsfest nach 3 Tagen vorbei war und glücklicherweise keine der Frauen ernsthafte und nachhaltige Verletzungen erlitten, kamen Felicita und Maler etwas zur Ruhe. Beim Essen schwiegen sie zunächst und aßen einfach, aber Felicita merkte, dass Maler etwas bedrückte. Sie sah einige Male zu ihr herüber und irgendwann erwiderte Maler ihren Blick und schnauzte die Medizinfrau an. Was ist? Dich bedrückt doch etwas. Hat dich etwas schockiert? Antwortete Felicita. Warum bekommen die Männer Alkohol, wenn sie dann immer gewalttätig werden? Und die Frauen werden ausfällig, wenn sie betrunken sind und reden alle gehässig an, rückte Maler mit der Sprache heraus. Felicita senkte die Lautstärke ihrer Stimme und flüsterte fast schon: Leise, das ist so gewollt. Mit Alkohol zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht. Die Klimaretter wollen, dass man das wahre Gesicht des anderen Geschlechts kennt. Maler erwiderte ebenfalls flüsternd: Aber was, wenn Alkohol nicht das wahre Gesicht zeigt, sondern nur ein anderes, ein böses? Außerdem Heißt das, die Klimaretter wollen Männer und Frauen gegeneinander aufhetzen?
So, liebe Hörer, jetzt habt ihr nochmal eine Hörprobe gehört und ich habe im Hintergrund in der Zeit jetzt ein bisschen gesprochen mit dem Sascha und er hat gesagt, er möchte noch mal ein bisschen auf die Mittelalter-Thematik eingehen und da kannst du jetzt gerne nochmal den Hörern etwas zu erzählen.
Ja, also diese Paarungsfestgeschichte, die wir auch gerade gehört haben, das hat ja schon was so mit diesen Dorffesten, wie man sie im Mittelalter kennt, wo da mal so einmal im Jahr so richtig gefüllt wird, das große Fressen. Das ist da schon thematisch aufgegriffen. Aber warum Mittelalter? Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Wenn man sich mal Habecks Deindustrialisierungspläne anschaut, dann läuft es ja genau darauf hinaus. Deutschland wird zum Agrarstaat. Ja. Gut, das hatte ja schon Henry Morgenthau nach dem Zweiten Weltkrieg vor mit Deutschland. Die Grünen setzen das jetzt um. Aber dieser Staat in Mahler, der hat sowohl kollektivistisch-sozialistische Züge für die Masse der Bevölkerung, die lebt von der Landwirtschaft, aber sie hat auch eben, wie du es schon gesagt hast, diese feudalistischen Elemente. Ja, für dies. Und diese feudalistische Struktur definiert, dass es halt eben eine kleine Oberschicht gibt von diesen Klimarettern. Es gibt denen ihre Funktionselite, dieses Beamtentum, Hofstaat. Die leben in Städten, Stadtluft macht frei, hat man früher im Mittelalter gesagt. Und die verschanzen sich hinter Burgmauern, Stadtmauern. Man muss bedenken, dieses, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Angst vor dem Klimafegefeuer machen, das ist ja ein Projekt, bei dem Ökosozialisten und Geldadel gemeinsame Sache machen. Ja? Also wir haben ja gesehen, gerade mit dem Greichen-Clan, dass die Grünen zwar letztendlich immer predigen, man muss die Rasse vergessen, man muss die klassische Familie abschaffen, Blutsbande zählen nichts, aber sie selber zählen ja total auf Familienbande. Das hat man ja am gleichen Skandal gesehen. Das sind ja absolut familiäre Netzwerke, die da sich etabliert haben. Und das Ganze im Sinne des Klimaschutzes. Und deswegen war es für mich eigentlich auch da eine Bestätigung dafür. Klar, das war jetzt, nachdem das Buch schon geschrieben, aber es war eine Bestätigung. Die Grünen hatten schon immer diesen elitären Anspruch. So als Avantgarde, als grün-rote Avantgarde hier voranzumarschieren. Und wie schon zum Beispiel auch bei George Orwells Animal Farm, die Schweine. So die Grünen auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Grünen die Schweine sind, aber wer sich das denken mag, der darf das natürlich. Ich habe es nicht gesagt. Und auch diese Schweine sagen am Ende, wir sind alle gleich, aber manche sind eben gleicher. Und so machen das die Grünen und die mit ihnen verbündeten Klimainvestoren, also auch Bill Gates gehört dazu, der investiert ja auch ganz groß in diese ganze Klimaschutzthematik. Und noch viele, viele andere, die machen das, weil die wissen, was für eine Macht in dem Thema steckt. Ja? Macht über Menschen, über die Köpfe und Macht auch über Besitztum. Und so bauen die eben eine Gesellschaft auf, die ihnen passt. Weil natürlich unterwerfen die sich nicht diesen grünen Vorschriften, kein Fleisch, keine Mobilität. Die wollen natürlich weiterhin Saus und Braus leben, das tun sie ja auch. Das heißt, dieses ganze Darben, keine Familie haben und so weiter, das gilt nur für die Große, für die Masse. Sie selber machen genau das Gegenteil. Und wie gesagt, der Fall Greichen hat bestätigt, dass die Grünen genau so denken, wie es in dem Roman auch beschrieben ist. Das ist genau die Denke.
Ja, also wenn wir gerade über Schweine ein bisschen fabuliert haben, da gibt es ja viele Schweinereien, auch wenn man jetzt sich so Bill Gates zum Beispiel anguckt, der war ja auch bei dieser ganzen Corona-Geschichte mit vorn dabei, mit den Impfstoffen und so weiter. Oder wenn man sich die Neubauer anguckt, wie viel die um die Welt jettet und dann wiederum diese Verstrickung zur Remsma-Familie, zur Elite, die auch in jedem System sich irgendwie immer eine Nische gesucht haben, um irgendwie vorne mit dabei zu sein. Dann ist die mit diesem Typen vom, ich glaube, ZDF auch zusammen, wieder die Verstrickung in die Medien. Ja. Da sieht man schon, worauf das hinausläuft, ja, dieses ganze Elitäre. Ja, das ist wirklich ganz schwierig. Und dann greifen die überall nach der Macht und streuen ihre kruden Ideen von so einer, ja, One-World-Gesellschaft über solche Themen eben in die Mitte der Gesellschaft, ne? Über Klima, über Angst, je nachdem, was sich halt gerade so bietet, nutzen die das für sich und für ihre Ziele, was ja eigentlich absolut pervertiert ist.
Ja, es ist pervertiert, aber ich meine, diese Leute, die sind über jeden Skrupel erhaben, weil hier geht es um Macht. der Zweck heiligt die Mittel. Die haben erkannt, hier ist ein Thema, mit dem man über Angststeuerung die Menschen zu Zugeständnissen bewegen kann, die sie in einem normalen Leben nie machen würden. Das geht dann bis hin zu, ich sage jetzt mal, irgendwann wird es dann auch mal diese Geburtslizenzen geben. Das gab es ja alles schon in China zum Beispiel, die Ein-Kind-Politik. Das sind ja alles keine Sachen, die es noch nie gab. Das gab es ja alles schon mal. Ja. Und in dem Roman wird darauf auch eingegangen, warum diese Idee im Mittelalter geboren wird. Da darf ich ein bisschen spoilern. Das Mittelalter gilt aus zwei Gründen als attraktives Modell. Erstens ist es höllisch unproduktiv, das heißt, die menschliche Reproduktion ist nahezu null. Also das heißt, die Wachstumsrate, so war es ja auch im Mittelalter, es hatte ein sehr geringes Bevölkerungswachstum. Der zweite Punkt ist, durch die feudalen Strukturen kann sich diese grüne Avantgarde plus der Geldadel natürlich auch dauerhaft Rechte sichern. Und auch im Mittelalter war es ja so, die Unterwerfung der Menschen unter dieses Modell wurde dadurch erreicht, dass man gesagt hat, das ist Gottes Wille. Das wurde ja vom Klerus so auch transportiert. Im Mittelalter gab es ja auch drei Schichten. Das war der Klerus, darunter der Adel und darunter die Bauern. Und analog ist ja auch Mahlers Gesellschaft aufgebaut. Ne? Und auch da generiert sich der Glaube der großen Masse an die Richtigkeit dieser Ordnung durch eben den Glauben an dieses Klimafegefeuer. Wir müssen das so machen, weil diese kleine Gruppe da oben, die hat's drauf, die weiß, wie man das vermeidet. Und die dürfen deswegen auch in Saus und Braus leben, weil ja, die kämpfen ja auch tagtäglich gegen den verbrennenden Planeten. Und so steuern die das. Und das ist die viel effizientere Maßnahme, eine Machtstruktur zu erhalten, indem die Menschen an die Richtigkeit glauben, anstatt dass man dauernd hinter den Leuten eine Geheimpolizei hinterher schickt. Was es da natürlich auch gibt, ja. Aber im Wesentlichen funktioniert das über Angst und Glauben.
Ja, hat auf jeden Fall viele Parallelen also zur heutigen Zeit, ne? Dass sich eben diese ja, Prediger selber ganz andere Rechte rausnehmen. Das ist ja, auf jeden Fall
ganz wirklich, klar. Ganz ja, klar.
Das genügt so Beispiel, funktioniert ja. Das. Ja. Nochmal ein anderes Thema. Hast du dich eigentlich gefreut, als der Verlag dir erzählt hat, dass es einen professionellen Sprecher für den Roman gibt und dass das Ganze auch vertont werden soll?
Ja, absolut. Also das ist natürlich eine große Ehrung für das Buch. Wie gesagt, ich stelle ja das Buch in den Mittelpunkt, nicht den Autor. Dass das jetzt auch multimedial rüberkommt. Wie gesagt, das kann nur helfen, die Botschaft des Romans zu transportieren. Mir gefällt auch die Leserstimme sehr, sehr gut.
Der Jörn macht das, der Jörn Beckisch, und der hat einfach eine total warme, weiche Stimme. Ich finde, so eine richtige Lesestimme, ne? Da hört man auf jeden Fall raus, ja, dass der Profi ist. Und also ich glaube auch, dass man damit viel mehr Menschen abholt, wenn man das auch vertont anbietet, weil es eben auch ja, einige gibt, die keine Zeit haben und keine Lust haben zu lesen. Die haben ihre ja, Kopfhörer und sitzen dann morgens in der Bahn oder wie auch immer oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man so crossmedial halt agiert, absolut, um eben Zielpublikum zu erreichen, ja.
Absolut. Also wie gesagt, ich fand es ganz toll.
Ja, das freut mich auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wenn ich die Umsetzung höre. Ich habe ja auch nur Teilstrecken gehört, die wir gerade auch gehört haben hier im Podcast. Und ich bin auf das Gesamte sehr gespannt. Ich werde mir das auch als Hörbuch dann nochmal komplett geben, nachdem ich es jetzt gelesen habe. Und ja, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Vielleicht in 20 Jahren, wenn die Menschheit was schlauer geworden ist, vielleicht dann nochmal als Kinoerlebnis mit salzigem Popcorn. Ich bin Team Salzig. Was bist du?
Oh mein Gott. Also ihr Team Süß.
Okay.
Ihr Team Süß. Prima. Team Süß. Ich habe das noch nie gegessen. Ich bin ganz offen. Ich habe noch nie salziges Popcorn gegessen.
Ja, ist vielleicht auch eher so ein NRW-Ding. Ich weiß nicht. Ja? Keine Ahnung. Ich habe es, so glaube ich, auch
Pommes-Schranke oder mit Mayonnaise.
Ja, wahrscheinlich und, so Pommes rot-weiß, ja.
Genau, ja, genau.
Das kann schon gut sein, ja. Kommen wir mal langsam so Richtung Ende. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Und zwar die Frage aller Fragen, wenn man ein gutes Buch gelesen hat. Ne? Also die Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich schon denken können, was kommt. Sprech's aus. Wird es eine Fortsetzung geben? Die ganze Geschichte hat ja so doch so ein kleines offenes Ende. Mhm. Die eine Fortsetzung erlauben würde, schreibst du nochmal was?
Also, es ist immer gut, wenn man eine Geschichte fortsetzungsoffen schreibt. Es wäre auch, ich muss ganz ehrlich sagen, für den überbordend gewesen, da jetzt das Ding zu Ende zu erzählen oder das Ding jetzt in jeder Schattierung zu Ende zu erzählen. Wie gesagt, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie es beim Leser ankommt. Also ich sag mal so, wenn die, es wird jetzt, es ist nicht geschrieben, es gibt kein Skript, aber es wäre problemlos möglich, ein schönes zu machen. Gibt es auch ganz viele mögliche Weiterentwicklungen der Geschichte. Vielleicht machen wir da auch mal interaktiv was, dass die Leser sagen, ich hätte es ganz gern so oder so. Hier darf sich sein Ende wünschen. Oder seine Fortsetzung wünschen, nicht das Ende. Ich meine, gute Geschichten enden ja nie. Aber ganz ehrlich, momentan denke ich an eher was anderes. Also ganz konkret geht es eher um so eine Art Science-Fiction-Polit-Thriller, weil sich ja auch, also man könnte es eher als ein Spin-off beschreiben aus Maler, wenn man sich auch die Frage stellt, wo sind denn all die Weißen hin? Klar,
Oh, das
vieles.
hört sich gut an. Hast du was
So.
über Aldebaran geschrieben?
Ja, oh Gottes Willen. Nein. Aber die ist so ein bisschen in die Richtung könnte, wird es schon gehen. Also ich meine, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber so, ich sage jetzt mal, Thema Exoplanet könnte ja ein Thema werden, ja.
Also ich würde es feiern, also als bekennender Star Wars-Fan,
Ja.
also wäre ich auf jeden Fall direkt sehr angetan von der Idee. Also ich hoffe, dass sich das Buch einfach richtig gut verkauft und dass du auf jeden Fall darüber auch eine kleine Motivation hast, eine Fortsetzung zu schreiben. Also ich würde es lieben, auf jeden Fall, wenn es in so eine Richtung gehen würde, ja.
Wie gesagt, ich lasse mich gerne überreden, wenn der Leser Zuspruch das hergibt, dann mache ich das sehr gerne.
Lass mich auch exklusiv zum Probeleser machen. Ich bin auch ganz verschwiegen.
Abgemacht.
Ja,
Warum
cool.
nicht?
Okay, ich behalte auch alles für mich. Ich spoilere nicht. Ich bin verschwiegen.
Sehr gut.
Ja, sehr schön. Machen wir. Okay, ja, danke, lieber Sascha. Ich finde schon, dass wir ja ausgiebig über das Ganze sprechen konnten. Und ich hoffe, dass ich den Zuhörern und hoffentlich auch zukünftigen Lesern, dass wir denen also einen kleinen Einblick verschaffen konnten. Aber ich denke schon, dass wir das hier mit dem Podcast etwas transportieren konnten. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel schriftstellerische Muße. Und ich würde mich wirklich darauf freuen, also wenn du noch eine Fortsetzung schreibst, dann ja, ich würde es auf jeden Fall sehr feiern. Und ich glaube, viele andere auch, die das gelesen haben. Ich danke dir recht herzlich. Also du kannst gerne noch was sagen zum Schluss und dann würde ich einfach einhängen.
Angeklagt hat das letzte Wort. Nein, also ich danke dir für das sehr angenehme Gespräch. Ich muss natürlich auch sagen, den Deutscher Stimme Verlag als solches, die das ermöglicht haben, dass das auch veröffentlicht wird, weil das Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten, wie lange es gedauert hat, dass man mal einen Verleger findet. Also man kann es ja dann sagen, letztendlich, bis es rauskam, hat es ja 3 Jahre gedauert, also Mitte 2020 bis 2023. Also deswegen möchte ich eigentlich jetzt das Schlusswort meinerseits nutzen, um mich da bei allen zu bedanken, auch bei dir natürlich, Melanie, auch für das Gespräch
Gerne.
und Deutscher Stimme Verlag. Und wie gesagt, da hoffe ich natürlich auch auf eine gute Zusammenarbeit auf die Zukunft für eben, wie du schon schön sagst, mögliche Weiterbücher.
Ich muss noch mal was fragen. War
Ja.
das wirklich so, dass du dieses Megaskript zu anderen Verlagen geschickt hast und da keinen Zuschlag bekommen hast?
Möchte ich jetzt nicht so viel drüber
Du
sagen.
musst mir nicht sagen, an wen, aber.
Es gab schon positive Rückmeldungen, natürlich nicht von den Mainstream-Verlagen, ist immer klar.
Nee, das ist klar. Ja, okay.
Aber ich glaube, woran sich viele gestoßen haben, ist, dass ja viele sagen, hey, das meint mein Publikum, also wenn man jetzt so rechte Verlage nimmt, die sagen natürlich hier, hey, du weißt doch was hier, Romane verkaufen sich in unserem Lager nicht so gut, weil die Leute doch eher so in die Sachbuchecke gehen, ja, keine Ahnung, das fünfte Buch über die Stalingrad-Schlacht oder so, das geht,
Ja.
oder irgendein Sachbuch über die Freimaurer, keine Ahnung, das geht alles, aber jetzt ein Roman, da ist noch den Mulatin dann und so weiter. Also ich glaube, den ausschlaggebenden Punkt hat es hier gehabt auch, dass ich das komplette Buch auch mal an die Deutsche Stimme geschickt habe, die sich das komplett durchgelesen haben. Da gab es wohl Leute, die gesagt haben, verdammt nochmal, das Ding müssen wir publizieren. Also irgendeiner muss sich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es muss sich der Autor für das Thema begeistern, um was Ordentliches aufs Papier zu bringen. Es muss sich aber auf der anderen Seite auch jemand begeistern, zu sagen, wie das Ding bringe ich.
Ja, prima. Okay, da haben wir
Ja.
zu dieser ganzen Geschichte auch noch mal zum Schluss ist was erfahren, wie das Buch überhaupt veröffentlicht wurde. Danke auf jeden Fall für den kleinen, ja, Einwurf. wie das so funktioniert, die Verlagssuche. Sehr schöne Anekdote auf jeden Fall. Dann, ja, danke nochmal. Ich würde dann jetzt die Aufnahme beenden. Ich hoffe, die Leser hatten und die Hörer hatten Spaß bei diesem Podcast und bleiben weiterhin dem Deutsche Stimme Podcast treu. Und wir freuen uns natürlich immer auch über Feedback von den Zuhörern. Schreibt uns an redaktion@deutsche-stimme.de. Und wenn da draußen Autoren sind oder Verlage, die unbedingt wollen, dass ich die Bücher lese, meldet euch da. Und sprecht mit uns. Vielleicht lese ich das dann auch, wenn mir das Thema gefällt, und besprecht das und mache mit euch ein Podcast-Interview. Alles klar. Vielen Dank und ich bin raus und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.